Jetzt wollen wir weiterfahren in der Auslegung des ersten Blattes der Heiligen Schrift. Wir lesen heute im ersten Mosesbuch, Kapitel 1, die Verse 20 bis 23. Und Gott sprach: Es errege sich das Wasser mit webenden und lebendigen Tieren, Gevögel fliege auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Walfische und allerlei Tier, das da lebt und webt, davon das Wasser sich erregte, ein jegliches nach seiner Art, und allerlei gefiedertes Gevögel, ein jegliches nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im Meer und das Gefieder mehre sich auf Erden. Da ward es Abend, da ward es Morgen, ein fünfter Tag. Die Worte stehen im ersten Mosesbuch, im ersten Kapitel, in Versen 20 bis 24. Heiliger Geist, leite du uns in alle Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, wir nähern uns jetzt als gemacht dem Höhepunkt der Erschaffung der Welt. Das ist die Erschaffung des Menschen. Daraufhin zielt die ganze Schöpfungsgeschichte. Gott bereitet dem Menschen eine Erde vor, auf der der Mensch existieren kann. Am fünften Schöpfungstag schenkt Gott seine besondere Aufmerksamkeit den zwei Gebieten, die dem Wohnraum des Menschen, der Erde, unmittelbar angrenzend sind, dem Weltmeer und dem Luftraum. Gott bevölkert das Weltmeer mit wimmelnden Lebewesen und er bevölkert den Luftraum mit Flugtieren, die Flügel haben, wie es im Urtext heißt. Gott erschafft Fische und Vögel, wiederum durch sein allmächtiges Wort. Wiederum steht geschrieben, und Gott sprach. Und Gott sprach, es sollen sich regen die Wasser mit allerlei webenden und lebenden Tieren und fliegende Vögel sollen auf Erden fliegen unter der Weste. Und nun hat Gott durch Christus einmal sagen lassen, feststellen lassen, dass der Aufenthaltsort von uns Menschen ein Ort der Angst sein wird. In der Welt habt ihr Angst. Christus stellt das einfach fest, ohne uns einen Vorwurf zu machen. Christus weiß, dass die Welt jetzt so aussieht, dass wir Angst haben müssen. Diese Angst gilt vor allem eben jenen zwei Grenzgebieten gegenüber. Dem Weltmeer gegenüber und dem Luftraum gegenüber. Die Tiefen des Meeres und die Höhen der Luft sind uns unvertraut, sind uns Menschen unheimlich. Das war so und das ist so. Es fällt einem auf, wenn man mit Anwohnern des Meeres zur Sprache kommt. Ähnlich, es ist ähnlich wie bei den Bewohnern der Berge, der hohen Alpen. Da fällt einem jener heilige Respekt auf, den die Anwohner des Meeres dem Meer gegenüber haben. Ein Bauer hat uns, als wir zum ersten Mal an der Ozeanküste waren, direkt gewarnt vor dem Meer. Es sei kein Spielzeug. Es lasse sich, das verstehe, keinen Spaß. Und er hat dann später erzählt, wie ihm als Knaben geschah, dass er einen lieben Schulkameraden vor seinen Augen durch einen tückischen Sog hinausgerissen und verschlungen werden sah. Ohnmächtig musste er zusehen. Solche Erfahrungen und Erlebnisse mit dem Meer machen den Meeranwohner zumindest wachsam diesem Element gegenüber. Wachsam und weise. In Amsterdam wird einem ein Turm gezeigt, da früher die Bräute, die Mütter, die Ehefrauen ihren Männern, Vätern und Brüdern und Verlobten Abschied winkten, wenn sie für Tage und Nächte zum Fischfang aufs Meer hinausfuhren. Und wenn sie dann inner der erwarteten Zeit nicht heimkehrten, dann begaben sie sich auf jenen Turm und warteten mit Hangen und Bangen und unter Gebet und Flehen auf die Heimkehr ihrer Ernährer. In der Welt habt ihr Angst, Vor dem Meer habt ihr Angst. Vor der Luft habt ihr Angst. Diese Angst wird noch verschärft dadurch, dass sie oft mit Aberglauben verbunden ist. Im vorderen Orient sah man in der Luft und im Meer nicht nur die Elemente der Natur, man sah dort Mächte und Gewalten. Eines der gefürchtetsten Meerungetüme im vorderen Orient war der Leviathan, über den man noch im Hiob lesen kann. Wenn du mit ihm anfängst zu kämpfen, ist es sicher, dass du nicht siegen wirst. Es ist die Angst vor den Mächten und Gewalten. Und nun macht Gott durch den Schöpfungsbericht des fünften Tages uns mit diesen etwas unheimlichen Grenzgebieten vertraut, mit dem Meer und mit der Luft, indem er sie bevölkert und indem es heißt, Gott habe die Geschöpfe des Meeres und der Luft erschaffen, es gebe keine Geschöpfe, die nicht dem allmächtigen Gott unterstehen. Es gebe keine Mächte in der Luft und auf dem Meer, in der Höhe und in der Tiefe, die mächtiger wären als der allmächtige Gott. Es gibt keine Höhle und kein Loch und keinen Schlupfwinkel, in dem sich ein Ungeheuer verstecken könnte vor dem Zugriff des allmächtigen Gottes. So macht Gott uns diese Nebenräume vertraut. Es gibt keine tierischen und animalischen und auch keine dämonischen Kräfte, die sich da in der Nachbarschaft aufhalten und die ohne Gott unser Leben gefährden könnten. Das ist die frohe Botschaft, die uns hier entgegenkommt. Gott schuf. Es steht hier wieder das Wort im Urtext, das streng und ausschließlich nur für Gottes Schaffen gebraucht wird in der Bibel. Gott schuf sie, diese Meerungeheuer. Sie sind seine Geschöpfe. Und Gott schuf. Luther übersetzt, Walfische, große Walfische, die werden noch extra erwähnt. Ein Zeichen dafür, dass es nicht nur eine geistvolle Vermutung ist, was wir gesagt haben, dass es wirklich um die Bändigung der Meerungeheuer geht. Man müsste übersetzen, Gott schuf die Meerungetüme und allerlei Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser sich erregte und allerlei gefiedertes Gevögel, ein jegliches nach seiner Art. Und um diese Frohbotschaft, dass Gott der Herr ist, noch zu unterstreichen, heißt es dann auch hier, Und Gott sah, dass es gut war. Dass auch diese Schöpfung den Menschen dienen wird. Mit der Belebung und Bändigung des Meeres und der Luft hat Gott uns vertraut gemacht mit den Lebensräumen der Tiere und der Vögel und der Fische, des Luftraums und der Meerestiefe. Ist es an den Haaren herbeigezogen? Ist es zu kühn, wenn wir hier feststellen, dass Gott damit die Voraussetzung und die Grundlage geschafft hat für die Navigation zu Wasser und in der Luft, für die spätere Erschließung des Meeres und der Luft? Es ist nicht gut, wenn wir Fromme die Erschließung des Luftraumes immer allzu hurtig als ein Teufelswerk darstellen. Auch der Luftraum gehört Gott. Auch der Luftraum ist bevölkert mit Kreaturen. Auch der Luftraum und die Meerestiefe wollen dem Menschen dienstbar werden. So ist es Gottes Wille. Es ist viel gottloser Übermut am Werk gewesen, bei der Erschließung der Meere schon und bei der Erschließung der Luft. Viel Hybris, viel Überheblichkeit, aber nicht nur das. Es hat auch gottesfürchtige Seefahrer gegeben und auch gottesfürchtige Piloten und Pioniere der Fliegerei. Einer der Schweizer Flieger, ein Pionier, der als erster eine Luftlandung auf dem Jungfraujoch wagte. Es ist dort eine Gedenktafel angebracht. War ein gottesfürchtiger Mann. Wenn der Abschied nahm von seinen Lieben zu einem gewagten Unternehmen, dann fielen da Worte wie: Wir sind in Gottes Hand auf der Erde. Und wir sind in Gottes Hand unter der Erde. Auf der Erde. Und wir sind in Gottes Hand über der Erde. Und wir sind in Gottes Hand, wenn es sein soll, auch unter der Erde. Das ist Gottvertrauen. Allerdings Gottvertrauen, für das die Vögel und die Fische nicht garantieren können. Gott ist aber noch einen Schritt, einen gehörigen Schritt weitergegangen, indem er uns Vertrauen gab, das Meer und den Luftraum zu betreten, hinaus und hinauf zu gehen. Gott hat einen Schritt weiter getan. Er ist nicht der Schöpfer allein, er ist zugleich der Erlöser und hat in Christus den Erlöser gesandt. Und der Erlöser, der ist hinuntergestiegen in die Tiefen tiefer als die Tiefen des Meeres, hinabgestiegen in die Hölle. Und der Erlöser ist hinaufgefahren, höher als der Luftraum, höher als der Mond und die Sterne. Jesus Christus ist hinaufgefahren in eine Höhe, die menschliches Ermessen nie erfassen kann und errechnen kann, aufgefahren zum Himmel, wie wir diese Woche hörten, niedergefahren zur Hölle, aufgefahren zum Himmel. Es gibt keine Höhe und es gibt keine Tiefe. Da Christus nicht der Erlöser wäre, im Glauben an diesen Gott, sagt schon der Mann des alten Bundes, führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mir in die Hölle, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde mich doch deine Hand da selbst führen und deine Rechte mich halten. In der Welt habt ihr Angst, auf dem Meer habt ihr Angst, aber seid getrost. In der Luft habt ihr Angst, aber seid getrost. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und nun, liebe Gemeinde, haben wir noch nicht das ganze Licht gesehen, das aus diesen Versen auf dem ersten Blatt der Bibel uns entgegenkommt, entgegenstrahlt. Es wartet uns hier eine Überraschung. Es heißt nämlich weiter, und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und vermehret euch. Gott segnete sie. Zum ersten Mal in der Bibel fällt nun dieses Wort Segen. Und Gott bietet diese Herrlichkeit und diesen Reichtum den Vögeln und den Fischen dar. Was für ein großartiger Gott, der mit seinem Segen bei den Vögeln und Fischen beginnt. Gott segnete sie. Was heißt das? Segen. Segen ist hier zusammengebracht mit dem Geheimnis der Zeugung, der Fortpflanzung und der Erhaltung. Segen ist ein Wort Gottes, aber nicht ein leeres, sondern ein geistgefülltes, mit Schöpfergeist gefülltes Wort Gottes. Es ist so mächtig, dass einmal erzählt wird in der Bibel, dass der blinde Vater Isaak den Segen, den er irrtümlicherweise dem Jakob gab, nicht mehr zurücknehmen konnte. Er war geschehen. Segnen ist ein Geschehen. Segen Gottes ist Erhaltung, Vermehrung, Fortpflanzung, Weiterentwicklung der Kreatur. Es sind nach den Ostertagen im Quad eine Anzahl Agronomen, Landwirtschaftssachverständige mit einigen Männern und Frauen, mit einer Anzahl Pfarrern zusammengesessen für 3 Tage und haben die Probleme der Landwirtschaft und des Dorfes miteinander besprochen. Und während des Gesprächs äußert sich einer der Anwesenden, er frage sich oft, ob zum Beispiel die Rede von Gottes Segen für den heutigen Bauer noch zeitgemäß sei. Ob der heutige Bauer, der sich bereits anfängt, mit der künstlichen Besamung vertraut zu machen, ob das Wort von Gottes Segen überhaupt noch einen Sinn habe. Ob der heutige hochtechnisierte Mensch überhaupt noch realisieren und hören könne, wenn man von Gottes Segen spreche, ob dieses Wort nicht veraltet sei. Liebe Gemeinde, es war immer veraltet. Dieses Wort war nie modern. Das Wort von Gottes Segen ist nie verstanden worden. Es sei denn durch den Glauben. Das geht nicht nur dem heutigen technisierten Menschen so. Das war immer so. Dass Gottes Schöpferwort segnet, das kann man nur im Glauben fassen. Und dass Gott sogar den Menschen segnet, in dessen Blutbahnen die Sünde, der Fluch, wie eine entsetzliche Totalvergiftung eingedrungen ist, dass Gott durch den Herrn Christus diesen Fluch in die Hände nehmen lässt und diesen Fluch von uns nehmen lässt und ans Kreuz tragen lässt und uns anstelle des Fluches segnet, will das einer anders fassen als im Glauben. Wohl dem, der es im Glauben fasst, wohl dem, der sich fröhlich als Hinterwäldler und als altväterisch verlachen lässt. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und wer an den Gott glaubt, der mit seiner Schöpfergüte und mit seiner Erlöserbarmherzigkeit uns segnet, der lacht zuletzt. Aber liebe Gemeinde, der Segen Gottes betrifft nicht nur die naturhafte Fortpflanzung der Kreaturen. Es liegt am Segen Gottes etwas Seltsames, nämlich, wenn Gott eine Kreatur segnet, dann bedeutet das, dass diese Kreatur den Segen weitergeben kann. Träger, Vermittler des Segens werden darf. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Gesegnete Menschen sind solche, von denen Segen weitergeht. Aber wie ist das nun bei den Vögeln und den Fischen, von denen es ausdrücklich heißt, Gott segnete sie? Können die auch etwas weitergeben? In der Gemeinde, Wir wollen jetzt nicht an all die kleinen Wohltaten und Freundlichkeiten denken, die uns gerade von den Vögeln und von den Fischen zugekommen sind. Wir wollen jetzt nicht nur daran denken, wie da und dort ein Käfig einen einsamen Menschen ein klein wenig mit der Kreatur verbindet. Ein klein wenig das von der Kreatur abgeschlossene Stadtleben erleichtert. Wir wollen jetzt nicht nur dran denken, wie zum Beispiel in einer bernischen Armen- und Pflegeanstalt der etwas nüchterne Eingang durch ein strahlendes Aquarium erhellt ist, an dem sich viele Insassen freuen werden, so oft sie dran vorbeigehen. Wir wollen jetzt nicht nur dran denken, dass in den letzten 2 Generationen die Nervenärzte gewissen Patienten als Nerventherapie die Angelfischerei empfehlen. Wir wollen jetzt auch nicht dran denken, nur dran denken, wie der deutsche Ernährungswissenschaftler Professor Erich Hoffmann im Zusammenhang mit der Frage der Welternährung der Völker erklärt, dass dank der modernen Fanggeräte und dank der modernen Aufbewahrungsmöglichkeiten noch Unmengen an Menschennahrung aus der Tiefseefischerei können gewonnen werden, ohne dass man Raubbau treibt. Ein riesiges Reservoir für Menschennahrung. Das sind alles Freundlichkeiten, Wohltaten, die Gott uns durch Fische und Vögel spendet. Aber Gott segnet diese Kreaturen noch anders. Sie dürfen ein Segen sein, auch durchs Wort. Es gibt in der Bibel, vor allem im Neuen Testament, eine Botschaft der Vögel und der Fische. Und zwar ist es Christusbotschaft. Wir denken an jenes Wort Christen, das er zu den Jüngern sagt. Ist es bloßer Zufall, liebe Gemeinde, dass Christus zuerst mit seinen Jüngern redet, indem er sie den großen Fischfang tun lässt und ihnen zeigt, dass er der Herr ist, der Herr der Meere? Und wenn er ihnen dann sagt, ich will euch zu Menschenfischern machen, ist es bloßer Zufall, dass auch zuletzt noch einmal der Auferstandene mit seinen Jüngern zusammenkommt am Ufer des Sees und sie noch einmal einen Fischfang tun lässt und dann mit ihnen, mit Fisch, das Abendmahl feiert? Ist es bloßer Zufall, dass die Urgemeinde mit Brot und mit Fisch Abendmahl zu feiern pflegte, weil Christus in der Wüste mit Brot und Fischen die 5000 Menschen ernährte? Und ist es nur eine schön geistige Zufälligkeit, dass eines der wenigen symbolkräftigen Zeichen der Urkirche der Fisch gewesen ist? Es gibt eine Botschaft des stummen Fisches. Es ist die Botschaft der Schöpfergüte und der Erlöserbarmherzigkeit Gottes. Und dann die Botschaft der Vögel. Sie ist noch deutlicher. Da geht es um direkte Christusworte. Dort, wo Christus seine Jünger aussendet, wo das gewaltige, dreimalige "Fürchtet euch nicht" ihnen entgegenkommt, da weist Christus auf die Vögel hin. Kauft man nicht 2 Sperlinge um 1 Pfennig? So sind auch eure Haare alle auf eurem Haupt gezählt. Seid ihr denn nicht viel mehr als Sperlinge? So fürchtet euch denn nicht. Fürchtet euch nicht. Seht die Sperlinge, die Gott erhält. Das ist die Predigt der Vögel. Noch deutlicher in der Bergpredigt. Man lese bei Kierkegaard nach. Welch eine geistesmächtige Auslegung. Dieser Mann der Botschaft, der biblischen Botschaft der Vögel, angedeihen lässt. Diese Geschöpflein, die sich begnügen lassen mit dem, was sie brauchen, die immer auf der Reise sind und darum kein schweres Gepäck mitführen können. Diese Geschöpflein, sehet die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheune, und euer himmlischer Vater nähret sie doch. Diese Geschöpflein, die nie mehr nehmen, als was sie gerade nötig haben, was ihre Armut braucht, die sich ihren Durst stillen, in gleicher Weise, ob es aus einem Regentropfen geschieht oder aus einem See, denen es niemals in den Sinn käme, den ganzen See zu beanspruchen. Diese Geschöpflein, die nicht vermessen sind, die annehmen, was ihnen angemessen ist, auch das Kleid, das ihnen angemessen ist. Ob Adler und König der Lüfte oder Zaunkönig, ob bunt, ob grün, ob Grausbecht, sie tragen das Kleid, das ihnen angemessen ist. Sie vermessen sich nicht, ihrer Lebenslänge eine Elle zuzusetzen. Oh, diese Predigt der Vögel unter dem Himmel. Sie können ja nicht anders als die sein, die sie sind. Aber wir Menschen, meint Christus, können anders. Sorget doch nicht. Was ihr essen, was ihr trinken, was ihr anziehen sollt, nach solchem allem trachten die Heiden. Sammelt doch nicht Schätze, die die Motten und der Rost fressen und die Diebe nachgraben und stehlen. Lasst doch die Vögel unter dem Himmel eure Lehrmeister sein. Trinkt doch in eurer Angst nicht den ganzen See aus, wenn ein Brünnlein oder ein Glas Wasser auch genügt. Warum unsere Angst? Warum unsere Sorge? Und warum unsere Raffgier aus Angst und Sorge? Dann allerdings, dann reicht es nicht in dieser Welt, wenn die Angst und die Sorge uns regiert. Dann müssen Menschen hungern auf der Welt. Da stehen nun wir schließlich unmittelbar an dem Punkt, da wir zum Beten gerufen und gedrängt sind. Zum Beten um den Heiligen Geist. zum Beten um einen anderen Geist, dass er uns erfülle und die Angst und Sorge in uns überwinde. Das kann nur der Heilige Geist, dieses Wunder. Und dann ist genug Nahrung und Kleidung und Wohnung für alle in der Welt. Und da erinnern wir uns schließlich noch, dass es vom Heiligen Geist schon auf dem ersten Blatt der Bibel heißt, er schwebte über den Wassern, er brütete über den Wassern wie ein Vogel. Und wir vernehmen, dort wo Christus getauft wird, dass es dem Heiligen Geist gefallen hat, die Gestalt eines Vögeleins, die Gestalt einer Taube anzunehmen. Seht die Vögel unter dem Himmel. Die Taube ist dann neben dem Fisch zu einem der wenigen Zeichen der Urkirche geworden. Die Taube, das Zeichen des Heiligen Geistes, der uns jetzt ermutigt und auffordert, zu bitten: Gott, Vater, sende deinen Geist, den uns der Sohn erbitten heißt, aus deines Himmels Höhen. Amen. Wer nicht bei uns zur Taufe bleiben kann, möge jetzt in den Frieden dieses Tages und in die Arbeit der kommenden Woche hineingehen, unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Antlitz auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.